Hallo und herzlich willkommen im Textkomplizin-Podcast. Mein Name ist Sandra Prestrich und gemeinsam lösen wir jedes Textproblem. Denn du bekommst von mir verboten gute Tipps für deine Marketingtexte, jede Menge Wissen aus Texterhandwerk und Verkaufspsychologie und wirst dadurch Folge für Folge verstehen, wie dieses Verkaufen mit Worten funktioniert. Und jetzt geht's auch schon los. Ohren auf und viel Spaß beim Zuhören. Für das heutige Interview habe ich mir Nina Kirsch eingeladen. Nina ist Geschäftsführerin von Kirschwerk, einer SEO-Agentur nach Neuromarketing aus dem Schwabenländle. Und Nina macht zusammen mit ihrem Team Webseiten dort sichtbar, wo Neukunden ja genau jetzt nach einer Lösung suchen, nämlich ganz vorn in Suchmaschinen. Und damit hallo und schön, dass du da bist, liebe Nina.
Ja, hallo, liebe Sandra. Ich freue mich total, dass ich heute da sein darf und bin gespannt.
Bin auch gespannt. Wir sind ja beide Texterinnen und wir beide wissen natürlich, Texter ist nicht gleich Texter. Und deswegen haben wir uns heute vorgenommen, dass wir in dieser Folge mal die wichtigsten Elemente von Texten diskutieren. Einmal aus Sicht einer SEO-Texterin, wie du es bist, und einmal aus Sicht einer Texterin für verkaufsstarke Texte, wie ich es bin. Und die vier wichtigsten Elemente, die wir uns dafür heute vorgenommen haben, sind einmal die Überschrift, auch Headline genannt, dann der Einstieg, dann der Hauptteil eines Textes und zum Schluss die Handlungsaufforderung oder auch CTA, wie man es nennt. Und da steige ich direkt mal ein mit der ersten Frage, Nina. Welche Bedeutung haben denn Headlines, also Überschriften aus Sicht einer SEO-Texterin?
Die Headlines, also grundsätzlich ist es ja so, dass auf einem Webseitentext sollte maximal einmal eine H1 verarbeitet werden. Und das ist eben die Headline. Kleiner Tipp am Rande, wenn mehr H1s verwendet wurden in einem Text, dann ist schon mal eines der wichtigsten Kriterien für Google, dass das gut ist und demzufolge weit oben gerankt werden darf, ist schon mal nicht erfüllt. Und deswegen ist schon mal der erste Punkt, ne, dass ich wirklich nur eine H1 habe. Und dann ist es in Richtung SEO natürlich total wichtig, weil mit der H1 sage ich Google, dieses Thema, darum geht es in diesem Text. Dafür möchte ich mit diesem Text ganz vorne auffindbar sein. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großes Straßenschild für Google. Darum geht's. Und dann natürlich aber auch das so zu verpacken, dass man nicht direkt sieht, okay, das ist jetzt ein SEO-Text, sondern es ist ein Text, der hat eben mit dem Thema dann was zu tun, dass es für den Leser einfach auch dann wiederum angenehm ist, wo wir dann in unsere Überschneidung reinkommen.
Vielleicht müssen wir nochmal für die Zuhörer erklären, H1 ist jetzt die wichtigste Überschrift, es gibt ja aber mehr als H1.
Genau, also im Prinzip kann man sich's vorstellen, wie so ein Inhaltsverzeichnis, wie so eine Website aufgebaut sein sollte. Die H1 ist praktisch mein Titel, den ich in jedem Text habe und dann strukturiere ich eben weiter mit H2en und H3en, so wie der Text die Struktur eben hat, bilde ich das dann ab über die H-Definitionen. Also kann man sich vorstellen wie Formatierung. Da ist so ein bisschen die Krux. Oftmals sind die voreingestellt, dass sie unterschiedlich groß sind, unterschiedlich aussehen und dass sie dann eher dem Aussehen nach verwendet werden und nicht der tatsächlichen Textstruktur. Das ist sicherlich auch was, wo man ja drauf achten kann und drauf achten sollte auch, um nachher bei SEO entsprechend auch die Sichtbarkeit erzielen zu können.
Das täuscht ganz oft auf Webseiten, ne? Dass man denkt, das ist die große Überschrift, dann ist es die wichtigste, aber die Größe sagt hier in dem Fall tatsächlich nichts genau über die Wichtigkeit aus. Aber das ist dann ganz oft, ich sag mal, die Baustelle von Webdesignern, dass die wissen, wie sie dann eben die Überschriften richtig formatieren.
Absolut, genau.
Arbeitest du denn beim Schreiben von SEO-optimierten Headlines nach Formeln, also sowas wie Ergebnis plus Lösungsweg oder Ergebnis minus Einwand oder wie gehst du da vor?
Ich kenne die Formeln tatsächlich schon, aber ich sag mal, es ist schon immer ja, relativ schwierig, das SEO und eine gute Lesbarkeit und ein gutes Abholen von der Leserschaft da unterzubringen. Ich denke, dass wir da uns einfach über die letzten 10 Jahre haben wir uns da ein gutes Vorgehen erarbeitet, was SEO-technisch und nutzertechnisch gut funktioniert. Ich vermute, da stecken ein paar von den Formeln drin oder vielleicht auch nur eine. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ganz gezielt nach bestimmten Formeln dort arbeiten. Aber ja, unterm Strich funktionieren sie sehr gut.
Ja, ich finde auch Formeln sollten halt nie wie so ein, ja, wie so eine Schablone, sage ich mal, verwendet werden, sondern eigentlich immer nur als eine Richtlinie, ne? Weil Leser sind ja auch nicht blöd, das dürfen wir nicht vergessen. Und Leser erkennen natürlich, wenn Überschriften immer wieder nach dem gleichen Schema getextet werden. Also zum Beispiel beachte oder wie du in 5 Wochen 8 Kilo abnimmst, ist so der
Ja,
Klassiker, ne? Und ich
genau.
meine, wenn du das 100 Mal gelesen hast, dann denkst du auch, was ein Klon,
Ja, kann man
braucht
nicht mehr
kein
ernst
Mensch,
nehmen.
ne?
Ja, genau.
Kann man nicht mehr ernst nehmen. Also da lohnt sich schon so ein bisschen Hirnschmalz in die Überschriften zu stecken. Und ich meine, ich kenne jetzt auch die SEO-Seite. Also ich berücksichtige auch SEO, schreibe aber nicht nur SEO-Texte. Und ich weiß, dass es echt eine Herausforderung ist, diese Brücke zu schlagen zwischen SEO, also die Suchmaschine, ich sag mal, gut bedienen und aber gleichzeitig auch den Leser abzuholen.
Absolut.
Das ist nicht immer leicht, aber das ist ja, ich sag mal, unsere Aufgabe als Texter oder Texterinnen, dass wir das irgendwie hinkriegen.
Genau, zumal es ja auch damit zu tun hat, ne? Also es ist ja auch schon wieder ein Faktor, wo in dieser Headline bringe ich dann die entsprechenden Suchbegriffe unter. Und wie du sagst, dann so eine Formel strikt einzuhalten, klingt dann meistens einfach viel zu hölzern oder holt einfach nicht mehr ab. Deswegen ist da eher unser Ansatz zu sagen, okay, intrinsische Motivation, ne? Nach welchem Begriff hat jemand gerade gesucht? Was bewegt denjenigen jetzt gerade? Und demzufolge, wie kann ich jetzt den Lesenden damit am besten abholen und das SEO gleichzeitig dann noch bedienen? Das ist schon, wie du sagst, ein Headline ist in der Regel nicht so lang, aber da steckt einiges an Gehirnschmalz drin, dass man das genauso dann auch hinbekommt.
Definitiv, weil eine Headline hat ja, ich sag mal, eine ganz, ganz wichtige Funktion neben dem SEO-Aspekt. Die soll ja mehr oder weniger dem Leser klar machen, jawohl, du bist hier richtig. Also hier geht es genau um dein Thema.
Genau.
Von daher wird ja der Headline auch immer so ein bisschen nachgesagt, sie ist wie so ein Kleber. Also wenn die Headline funktioniert, dann bleibt der Leser kleben und liest weiter. Ich bin aber der Meinung, zusätzlich zur Headline gehört auch noch ein guter Einstieg. Also der Einstieg, beziehungsweise man nennt ihn auch Teaser, Text oder Aufhänger oder Hook. Hook steht für Haken. Der spielt meiner Meinung nach ganz stark mit der Headline zusammen. Also die beiden gehören ja meiner Erfahrung, meiner Meinung nach direkt zusammen. Welche Bedeutung misst du denn dem Hook oder dem Teaser aus Sicht von SEO zu?
Im Prinzip geht es da auch ums Ähnliche, ne? Also vom Prinzip her arbeiten wir, was dann den weiteren Text nach der Headline angeht, erstmal vom Einfachen zu Komplizierten. Dass wir eben dem Nutzer so schnell wie möglich sagen, okay, du bist hier richtig. Das heißt, um nochmal zurückzugehen, eine Headline von Willkommen auf der Website von sagt allen nichts, sagt dem User nichts.
No go, bitte nicht mehr schreiben. Willkommen auf dieser Website. Schön, dass Sie sich durchscrollen.
Genau. Sagt dem User erstmal nichts, höchstwahrscheinlich, und sagt Google halt auch nichts. Und deswegen so präzise wie möglich, so schnell wie möglich dem Leser mitteilen, du bist zu deinem Thema hier richtig, und ihm dann jetzt gerade im Teaser oder im Hook eben auch mitzugeben, du kannst jetzt das und das erwarten oder du hast danach gesucht und du findest hier auch eine Lösung. Einfach schon mal vorzustellen, du bist hier richtig und deine Bedürfnisse werden hier erfüllt. Das so schnell wie möglich mitzugeben, in möglichst kurz natürlich auch innerhalb des Teasers sozusagen.
Finde ich mega gut. Also wenn wir hier eine Erkenntnis heute aus dem Interview den Hörern mitgeben, dann bitte schreibt nicht mehr herzlich willkommen, sondern fragt euch immer, nützt dieser Satz, nützt diese Formulierung dem Leser was und nützt es Google was und herzlich willkommen nützt beiden nichts.
Genau, was grundsätzlich eigentlich eine sehr, sehr gute Basisregel ist, in Anführungszeichen, nutzt es dem Leser was. Und dahingehend kann man viele Füllworte und so weiter dann, wenn es nachher um Main Content vor allem auch geht, kann man einfach getrost weglassen.
Das ist der berühmt-berüchtigte Perspektivenwechsel, ne? Dass wir halt so raustreten aus unserer Welt, sondern dass wir versuchen, uns in den Kunden beziehungsweise den Leser, den wir erreichen wollen, hineinzuversetzen und uns fragen, was muss der denn eigentlich wissen, damit er andockt und damit er sich für oder gegen ein Angebot entscheiden kann. Du hast jetzt schon wunderbar den Main-Content angesprochen, also den Hauptteil eines Textes. Der wird ja immer mal so ein bisschen vernachlässigt, habe ich so das Gefühl, so nach dem Motto, die Überschrift ist wichtig und wenn die knallt, dann ist das im Prinzip schon erledigt mit dem Text. Wie stehst denn du dazu? Ist der Hauptteil wichtig und wenn ja, warum?
Super wichtig. Super wichtig, weil, wie gesagt, wir eben danach arbeiten, dass wir uns überlegen, okay, Leser hat jetzt dieses Keyword eingegeben und ist damit auf unsere Website gekommen, auf unseren Text gekommen mit der Headline und mit dem Teaser haben wir dem Leser jetzt schon mit auf den Weg gegeben, A, du bist hier richtig und B, darum geht's und das kannst du erwarten. Und dann eben hier auch, ne, vom Einfachen zum Komplexen. Wir gehen immer von einer intrinsischen Motivation aus. Das heißt, wir überlegen uns und genau das, was du gesagt hast, ne, wir versetzen uns rein in den Lesenden. Was hat der für ein Herzkino? Was hat der für ein Kopfkino? Und dafür schreiben wir. Und da ist SEO gar nicht mal so relevant in dem Punkt, sondern wir schauen, was bewegt ihn, welches Bedürfnis hat der Leser an Informationen, was sich natürlich auch auf die Reihenfolge dann wiederum auswirkt. Welche Informationen braucht er, um nachher für sich eine gute Entscheidung zu treffen? Und ich finde es einfach mega, dass du auch sagst, für oder auch gegen etwas zu entscheiden. Ne? Weil unsere Auftraggeber oder also diejenigen, die diese Website betreiben, die haben ja auch eine gewisse Vorstellung davon, was ist mein Wunschkunde, wen möchte ich gerne haben und wen möchte ich gerne unterstützen. Und da einfach ganz offen und ehrlich und transparent zu sein und zu sagen, schau, du hast dieses oder jenes Problem oder dieses oder jenes Bedürfnis und das können wir dir mit an die Hand geben. Daraus hast du diesen und jenen Nutzen. Übrigens, Nutzen wird meistens in den Texten komplett vernachlässigt, aber darum
Ja,
geht es ja
absolut.
letztlich.
Ja.
Und das kannst du erwarten. Und einfach offen und ehrlich und transparent hinzustellen, zu sagen, wir verstehen dich, ne? Ganz wichtiger Punkt, der Text muss rüberbringen, wir verstehen dich, wir haben das für dich und wenn es zu dir passt, dann nimm doch gern Kontakt auf und vielleicht noch ein Punkt, immer von Vorteil, andere, die ein ähnliches Problem hatten, waren mit uns zufrieden. Und das sind so die wichtigsten Punkte und jetzt SEO-Texte sind oft, kommt immer auf den Wettbewerb drauf an, aber sind in der Regel ein bisschen länger. Nach dem Prinzip vom Einfachen zum Komplexen kann der Nutzer sich dann aber auch über die entsprechende Struktur der Headlines oder beziehungsweise eben der Überschriften, kann er sich da auch durchscrollen und kann genau die Informationen dann für sich in Anspruch nehmen, die er jetzt gerade braucht, um nachher eine Entscheidung treffen zu können.
Ja, mit Überschriften beziehungsweise dann Zwischenüberschriften
Genau.
eher strukturiert man ja auch den Hauptteil ganz gut und gibt dem Leser und potenziellen Kunden ja die Möglichkeit zu scannen, ne? Weil
Genau.
viele lesen ja nicht mehr wirklich Wort für Wort, sondern die scannen den Text, überfliegen den und da helfen natürlich Überschriften, also Zwischenüberschriften beim Strukturieren.
Ganz wichtig.
Was ich aber an der Stelle, also es kam mir gerade so in den Kopf, Nina, wirklich mal sagen muss, viele belächeln ja SEO-Texte manchmal so ein bisschen, so nach dem Motto, ach, bringt das was? Und ich weiß, dass ihr einen Kunden habt, also euch gibt es ja schon seit über 10 Jahren am Markt und ich weiß, einer eurer ersten Kunden, der arbeitet immer noch mit euch zusammen und der profitiert auch immer noch von den Texten, die ihr damals für ihn geschrieben habt. Also dieser Text von damals, der bringt heute noch Neukunden. Wie kann das sein?
Ja, das ist eine Frage, die habe ich mir auch recht oft gestellt, weil gefühlt alle um mich drumherum sagen immer, ja, SEO braucht voll lang und es funktioniert gar nicht richtig. Und naja, nach 10 Jahren habe ich mir die Frage wieder mal gestellt und habe festgestellt, ja, mit unseren Texten funktioniert es aber halt einfach schon. Also auf der einen Seite ist es die Basis, also das Fundament, was wir da gießen, ist einfach Zahlen, Daten, Fakten. Und da wirklich ganz tief reinzugehen und zu schauen, okay, diese Zielgruppe, nach welchen Suchbegriffen sucht die? Wie ist das Suchvolumen natürlich? Ne? Weil viele freuen sich, hey, meine Website ist auf Platz 1 und dann kommt die Nina und sagt, ja, okay, aber das Suchvolumen ist halt so Tendenz null, ist die Frage, ob man dann wirklich Neukunden damit generieren kann. Also da steckt schon extrem viel unternehmerische Strategie drin, diese Begrifflichkeiten rauszufinden. Und wenn man dann aber die Perspektive wechselt und das ist was, was du hervorragend machst und wo wir uns so ähnlich auch sind, wenn man sich nachher halt überlegt, okay, welches Persönlichkeitsprofil will ich denn ansprechen? Und ich versenke mich rein in diese Leser und hole genau die ab, dann ist nachher das SEO eigentlich nur noch zweitrangig. Natürlich, also man kann sich vorstellen, wir bauen pro SEO-Text bauen wir zwischen 150 und 300 Begriffen ein, die dafür sorgen sollen, genau zu diesem Thema vorne zu ranken. Aber ganz zu allererster Stelle steht immer der Leser. Und das scheint offensichtlich eine Kombination zu sein, dieses Zahlen, Daten, Fakten, was ja auch nicht viele können. Ne? Viele Copywriter schreiben halt aus sich heraus, können sich da gut reinfühlen, aber können mit Zahlen, Daten, Fakten nicht so viel dann anfangen. Und dann aber Vollgas in die Empathie zu gehen. Und Empathie brauche ich auch, wenn ich für jemanden schreibe, der nach Schwerlastlager Hochregale sucht. Und Empathie brauche ich auch, wenn jemand nach Neurodermitis-Creme für Kinder sucht. Es ist eine andere Art von Empathie, ein anderes Persönlichkeitsmodell, auf das ich eingehe. Aber am Ende des Tages ist es Empathie, wo ich mich reinfühle und überlege, was braucht dieser Leser jetzt von mir? Und aus meiner Sicht, diese Kombination sorgt dafür, dass die Texte auch nach 8 Jahren immer noch Neukunden anziehen.
Da gibt es ja im Marketing so einen schönen Spruch, ne? Die Kunden kaufen emotional und rechtfertigen ihren Kauf dann rational. Ne? Das bringt es
Genau.
nochmal so gut auf den Punkt, dass wir eigentlich so ein bisschen gefühlsmäßig die Entscheidung treffen und dann rechtfertigen müssen, warum haben wir denn das 12. Paar Schuhe für 300 € im Schrank stehen.
Das hat funktioniert.
Aber lass uns nochmal auf Zahlen kommen, weil das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ihr arbeitet ja nicht nur mit Zahlen, wenn es um die, ich sag mal, Keyword-Recherche geht. Also was für ein Suchvolumen hat ein Begriff? Welche Begriffe sollten dann in Texten berücksichtigt werden, sondern ihr arbeitet auch, wie ich finde, genial mit Zahlen, wenn es darum geht, eure SEO-Texte an Kunden zu verkaufen, weil häufig, und ich glaube, das erleben wir beide, bekommen wir ja die Antwort, oh, die Texte sind aber teuer. Und ich finde, ihr macht dann immer ganz tolle Rechnungen auf, so ein Vergleich zwischen, was kostet ein SEO-Text, der eben mehrere Jahre für ein Unternehmen 24/7 arbeiten kann, und was kosten zum Beispiel Google Ads oder Social Media Ads.
Genau, also das ist natürlich immer wieder ein Punkt. Der Punkt ist vielleicht gar nicht so sehr, das ist aber teuer, sondern der Punkt ist der, dass oft nicht verstanden wird, was der Wert dahinter ist. Ne? Und über die Jahre, natürlich haben wir viele Kunden, bei denen das über Jahre funktioniert, aber für uns als Unternehmen ist es natürlich schwierig, weil halt vielleicht wenig dran verdient und für den Kunden funktioniert es immer. Das heißt, unser Kunde wird uns maximal weiterempfehlen, aber nacharbeiten muss man halt nicht. Dann haben ja auch Kollegen gesagt, ja gut, dann liefer doch erstmal schlechtere Qualität und geh dann in ein Abo-Modell und dann kannst du vielleicht einfach, ne, einfach vom Geschäftsmodell her vielleicht noch ein bisschen was dazu verdienen. So,
Ach, das wäre jetzt gar nicht mein Anspruch.
nee, sag
Ah, da hätte
ich,
ich einen komplett anderen
nee,
Anspruch.
das geht nicht, das geht nicht. Wenn wir wo texten, dann sind wir Vollgas drin und dann holen wir das Maximale raus, immer. Okay. Aber das Problem bleibt natürlich, ne? Und deswegen ist es mittlerweile so, dass ich die Perspektive Text verlasse, sondern dass ich die Perspektive dahin bringe, auf das, was es wirklich ist. Also ein Text, ein SEO-Text, ist jetzt nicht einfach nur ein Text, sondern er ist ein Vertriebsmitarbeiter für den Online-Markt. Und dieser Vertriebsmitarbeiter, der arbeitet 24/7, ist nie krank. Heiratet nicht, was auch immer.
Kein Urlaub.
Was auch immer. Und das machst du ja auch, ne? Wir schreiben den aus dem Wertemodell her, aus dem Ziel unseres Kunden heraus. Das heißt, der ist dann schon geschult, der ist dann schon gebrieft, der hat das alles drauf, was er sagen soll. Und genau diesen Wert dann eben aufzubauen. Und über diese Zahlen, Daten, Fakten können wir dann halt auch mit dem Kunden besprechen. Schau, wir schreiben jetzt diesen Text für ein Fokus-Keyword. Das hat, keine Ahnung, gestern hatte ich ein Gespräch, da ging es um 1000 Suchanfragen pro Monat. Und wir packen noch diese und jene semantisch ähnlichen Keywords, packen wir noch mit rein. Dementsprechend erhöht sich das Potenzial, erhöht sich das Suchvolumen, sodass, und das, dieses Bild mit dem oder Vertriebsmitarbeiter, das ist sehr gut verständlich, weil eben daraus dann auch eine Rechnung abgeleitet werden kann. Ne? Der arbeitet für dieses Suchvolumen so und so viel Prozent. Wenn wir das erreichen, Top 3, Top 5, Top 10, so und so viel Prozent kommen auf deine Website, durchschnittliche Conversion Rate mal nachher dem Produktpreis. Da kann man es ein bisschen transparenter einfach machen, wofür dann sowas auch steht.
Ja, und das ist ein toller Vergleich, ne, wenn man sich überlegt, was Personal kostet. Also wenn man sich wirklich mal den SEO-Text als Vertriebsmitarbeiter vorstellt, und sich überlegt, was kostet mich denn der Mitarbeiter im Monat und wie viel macht der denn an Umsatz, was bringt der der Firma, dann hat man, ich glaube, ganz gute Argumente in der Hand, warum es sich lohnt, in einen SEO-Text oder überhaupt auch in gute Texte zu investieren.
Absolut, ja, beides.
Und definitiv ist die Halbwertszeit länger als von einem Social-Media-Post, der nach wenigen Sekunden verschwindet.
Genau, und ja, ich denke, das vergessen oder übersehen auch viele, dass ein wirklich gut aufgebautes Social-Media-Kanal, der braucht auch super viel Zeit, ne? Der muss richtig gepflegt werden. Ja. Ist ja letztlich auch wie ein Vertriebsmitarbeiter, nur dass ich dem halt ständig sagen muss, was er sagen soll.
Ja, spannend. Bevor wir es jetzt vergessen, kommen wir mal zum vierten Element von Texten. Das ist die Handlungsaufforderung oder CTA-Button. Ich bin der Meinung, das ist ein Element, was ganz häufig vernachlässigt oder sogar vergessen wird. Mhm. Mir ist ein Rätsel, wie das passieren kann, aber es passiert tatsächlich. Ich bin überzeugt, dass ein CTA, ein Call to Action, immer in Zusammenhang mit dem vorherigen Text stehen muss. Weil ja der Text, also vor allen Dingen auch der Hauptteil, aus meiner Sicht die Aufgabe hat, eben den Leser und potenziellen Kunden zu einer Handlung hinzuführen. Also ihn zu überzeugen, dann zu klicken und zu sagen, jawohl, ich buche jetzt ein Kennenlerngespräch, ich buche jetzt einen Online-Kurs oder ich kaufe dies oder das. Wie ist denn deine Sicht als SEO-Texterin zum CTA?
Also braucht man auf jeden Fall, da gibt es auch Studien drüber, ne, dass wenn jemand begeistert ist von einem Angebot und er wird nachher nicht in irgendeiner Art und Weise dann gebeten, eine Handlung vorzunehmen, dann vergessen es die Leute einfach. So.
Ich hatte tatsächlich gestern einen Kunden, dem habe ich einen Textentwurf geschickt und wir haben dann über einen Textentwurf gesprochen und er sagte dann, ich habe den auch meiner Frau gezeigt und meine Frau war der Meinung, also so diese Aufforderung, die sollte man vielleicht doch ein bisschen rausnehmen, weil wir wollen doch höflich sein und wir wollen doch dem Kunden überlassen, wie er dann reagiert. Und ich habe natürlich dagegen gehalten, habe gesagt, Höflichkeit ist an der Stelle, ich will nicht sagen fehl am Platz, aber überbewertet, sondern diese CTAs, diese Handlungsaufforderung, die verstärken das Gefühl, was der Leser jetzt eh schon hat. Und wenn der an der Stelle das Gefühl hat, ich will diesen Unternehmer unterstützen, dann holt man ihn mit einem CTA-Button halt ab. Und wenn er eh schon das Gefühl hat, ich bin ja nicht ganz so richtig, dann wird er auch nicht klicken.
Absolut. Absolut. Es wäre vielleicht kann man die Perspektive auch drehen, vielleicht wäre es sogar unhöflich, ihm nicht zu sagen, wo es jetzt weitergeht, wenn er gerne kaufen oder buchen möchte.
Definitiv, ja. Also aus verkaufspsychologischer Sicht sind die CTAs mega wichtig. Also ich bin auch ein Freund davon, dass man sogar die CTAs verstärkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man unter so einen CTA-Button dann nochmal einen Einwand aufgreift, der ganz häufig kommt. Mhm. Also ein Beispiel ist, wenn man ein Zeitungsabo verkauft und dann ist ja immer dieser Einwand, den man im Kopf hat, oh, wenn ich jetzt hier klicke und wenn ich jetzt das Abo buche, dann darf ich nicht vergessen, rechtzeitig zu kündigen, mhm. sonst verlängert sich das Abo. Und wenn man diesen Einwand halt kennt, wenn man weiß, so denken ganz viele Neuabonnenten, dann kann man das natürlich unter dem CTA-Button noch wunderbar textlich aufgreifen und entkräften, indem man zum Beispiel schreibt, Abo endet automatisch.
Genau, perfekt. Und aus SEO-Sicht ja, schauen wir einfach immer, dass der Call to Action auch nochmal natürlich irgendein Keyword, was an der Stelle passt, ne, was zum folgenden Abschnitt passt, dass es auch nochmal wiederholt wird. Weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde CTAs, wo dann nur steht, hier kaufen, finde ich dann doch auch ein bisschen platt. Ne? Also
langweilig.
In Richtung Höflichkeit auch nochmal. Einfach das Thema.
Aber sind die tatsächlich SEO-relevant, die Formulierungen in den CTA-Buttons? Weil ich sag mal, Google hat ja so viele Algorithmen, nicht Kriterien, viele Kriterien, anhand sie Texte auslesen und bewerten. Wie wichtig sind da die Formulierungen auf CTA-Buttons?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich dir sagen könnte, das ist genau so und so wichtig. Ich glaube, das kann dir kein SEO, ohne rot zu werden, beantworten. Aber was man schon meint zu wissen und die Erfahrung, also ehrlich gesagt, ne, SEO hat super viel mit Erfahrung einfach auch zu tun, weil Google sich da nicht reinschauen lässt, nicht so sehr. Ja, ab und zu wird mal was geleakt, aber wer weiß, ob das dann auch so stimmt. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass Elemente, die einer Struktur entsprechen. Zum Beispiel die Headlines, zum Beispiel der Teaser, zum Beispiel Aufzählungen oder auch Bold, also wenn man was fett markiert hat, oder eben auch Links, und ein Button ist nichts anderes als ein Link, dass die ein, ja, stärker sichtbar sind sozusagen für Google. Die Google-Bots schauen sich besonders diese Dinge dann an. Und deswegen in einem Call to Action Button oder Link oder whatever, da nochmal SEO-Begrifflichkeit mit unterzubringen, schadet sicherlich nicht, sondern hilft eher. Aber ganz genau, ehrlicherweise, kann das vermutlich niemand beantworten, außer er arbeitet bei Google.
Aber trotzdem finde ich den Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer super, dass wir mal ein bisschen Hirnschmalz auch in die Formulierung von CTA-Buttons stecken, dass wir eben nicht den, ich sag mal, leichtesten oder naheliegendsten Weg wählen und sagen, jetzt kontaktieren oder jetzt anfragen, sondern dass wir uns überlegen, was ist denn jetzt eine hilfreiche Handlungsaufforderung für den Leser und potenziellen Kunden?
Absolut. Also Webdesigner, ja, ich würde nicht sagen, sie hassen uns, aber finden das immer ein bisschen blöd, wenn wir so einen längeren Call to Action dann,
Mehr wie zwei Worte, das geht
ja,
nicht.
genau, dann liefern, weil das schon das ein oder andere Design dann ein bisschen strapaziert. Aber ja, würde ich auf jeden Fall machen. Und es ist ja auch nicht so, ne, wenn man sich vorstellt, jemand kommt in mein Geschäft und möchte etwas kaufen, dann sage ich ihm ja auch, dann zeige ich ihn, also ich berate ihn, ne, die und die Schuhe, von mir aus. Wobei das sehr klischeehaft ist, aber egal.
Kommen wir neben Hochregal, Hochregal.
Okay. Also wir haben die und die Hochregale. Und ah ja, was ist Ihr Bedürfnis? Ah ja, okay, Dann wäre dieses Hochregal für Sie genau das Richtige. Und dann sagen wir auch nicht, kaufen Sie hier. Ist ja nichts, was wir so auch machen würden, sondern wir nehmen den Kunden ja nochmal mit. Ah, schauen Sie, ich habe das Angebot schon vorbereitet. Da, da, da. Schwerlastlage, Hochregale, das Perfekte für Sie, können Sie hier kaufen. Einfach
Das ist das richtige Hochregal für Sie.
übertragen, genau.
Ja, spannend bei euch in der Agentur finde ich, dass ihr auch so Themen mit SEO wunderbar bedienen könnt, die so unsexy sind, wie Hochregal.
Also ehrlicherweise, ich finde ja jedes Thema spannend. Ne, ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren habe ich für Dental-Abutments geschrieben. Das sind so Schrauben, die kommen in deinen Kiefer rein, damit du deine dritten Zähne drauf befestigen kannst. Mal ganz vereinfacht. Mal ganz vereinfacht formuliert. Aber das Spannende ist ja dann, für jedes Thema sich reinzudenken in die Zielgruppe. Welche Informationen brauchen die jetzt in welcher Art und Weise, damit sie verstehen, was mein Kunde da anbietet und damit sie sich guten Gewissens dafür oder dagegen entscheiden können. Und so finde ich ehrlich gesagt jedes Thema super spannend. Selbst Dental-Abutments oder Schwerlastlage, Hochregal.
Ja, das ist das Spannende an unserem Job als Texterin. Wir
Absolut.
dürfen immer wieder neue Welten eintauchen, immer wieder neue Dinge lernen. Das hört ja nie auf und das ist wirklich immer wieder toll. Und ich glaube, wir sind uns dahingehend einig und das sollte die Erkenntnis heute für die Zuhörerinnen und Zuhörer sein, dass Texte generell sich lohnen. Also es gibt ja öfter mal das Argument, Texte sind nicht so wichtig. Doch, Texte sind wichtig. Texte lohnen sich und vor allem auch SEO-Texte lohnen sich, weil sie halt wirklich sehr, sehr lang für einen arbeiten können und ja, einfach wirklich ein gutes Invest sind. Egal, ob man jetzt gerade startet mit einem Business und zum ersten Mal eine Website hat oder ob man schon länger aktiv ist. Also SEO-Texte und auch verkaufsstarke Texte lohnen sich und dabei ist halt immer wichtig zu beachten, versetz dich in die Perspektive von deinem Kunden, überleg dir genau, was sucht der, was braucht der, was hat er für einen Schmerz und wie kannst du ihm helfen.
Ja, und ich habe das auch bei uns selber festgestellt, ne? Wir haben dieses Jahr jetzt groß auf der Fahne stehen, wir wollen mal für uns selber SEO machen.
Das ist aber eine Herausforderung für sich selbst, oder?
Darauf wollte ich raus, weil ich habe mich hingesetzt und dachte mir so, alles klar, schreiben wir mal einen SEO-Text. Mache ich ja.
Ich weiß ja, wie es
Mache
geht,
ich ja
ne?
24/7 gefühlt.
Ja.
Nee. Also auch da, das einfach auch nochmal bewusst zu machen, für sein eigenes Unternehmen zu schreiben. Jo, ich habe so viele wichtige Aspekte in meinem Kopf, ich kann es nicht. Es geht einfach nicht. Das ist auch was ich von ganz, ganz vielen Kunden höre. Auch solche, die eigentlich selber durchaus in der Lage wären, wirklich gute Texte zu schreiben, die sagen auch, ich habe so viel in meinem Kopf zu meinem Unternehmen, ich kann da nicht aus dem Wald raus, ich kann das für mich selbst nicht, ich kann diese Struktur nicht finden, weil ständig, wenn man sich hinsetzt, oh, und das ist noch wichtig, und das, und das, und das, und zack, scheiße, die Struktur wieder im Eimer, man ist hoffnungslos verloren. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, ne? Man selber über das eigene Unternehmen, man ist viel schwieriger dazu in der Lage, diese rote Linie zu finden, als wenn das einer von außen machen würde. Und allein schon deswegen, ne, das muss nicht mal ein SEO-Text sein, sondern ein verkaufsstarker Text, der mit einer Außenperspektive geschrieben wird, der fördert ganz oft auch nochmal ganz andere Expertisen zum einen und ganz andere USPs vielleicht auch oder wichtigen Aspekte zutage, auf die man selber in seinem eigenen Wald eben gar nicht kommen würde. Aus meiner Sicht, das lohnt sich immer, ob er jetzt dann SEO-technisch als Vertriebsmitarbeiter arbeiten soll, oder nicht, in jedem Fall.
Unterschreibe ich sofort. Also das ist tatsächlich auch was, was ich in Kundengesprächen immer wieder erlebe. Ich stelle als Externer einfach ganz andere Fragen, wie man sich die intern stellen würde. Ich achte auf ganz andere Dinge, weil ich halt immer den Kunden im Blick habe und nicht den Unternehmer. Natürlich muss ich beide Seiten glücklich machen, den Auftraggeber, den Unternehmer und den Kunden. Aber das lohnt sich total, da wirklich auf einen externen Texter zurückzugreifen, sei es jetzt für Konzeption, für Struktur oder eben dann auch wirklich fürs Schreiben. Bin ich absolut bei dir. Magst du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen zum Abschluss noch einen Tipp mitgeben, wenn man sich jetzt mit SEO-Texten beschäftigt? Gibt es so vielleicht eine Frage, die jeder interessierte Kunde einem SEO-Texter oder einer SEO-Agentur stellen sollte? Weil SEO ist ja auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, für viele schwer greifbar. Die verstehen nicht ganz, was ist denn eigentlich SEO? Was kann SEO? Hast du vielleicht irgendeinen Tipp oder irgendeine Frage, die man einem Anbieter wie dir, einem SEO-Texter oder einer SEO-Agentur stellen sollte?
Ah ja, das ist wirklich gut. Ich würde immer zuerst das Gespräch suchen und mir zeigen lassen, wofür ist meine Website aktuell denn schon in der Sichtbarkeit? Und mir darlegen lassen, also wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten, warum das sinnvoll ist für mich oder nicht. Und natürlich auch immer dahingehend dann nochmal zu schauen, kann mir derjenige denn Suchbegriffe nennen, die zu meiner Zielgruppe passen und die auch zu meinem Produkt oder zu meiner Dienstleistung passen? Weil das so, es ist einfach das Fundament. Wenn das nicht stimmt, ne, ich kann einen SEO-Text für ein Keyword schreiben, was null Suchvolumen hat, aber es bringt mir nichts. Ich verbrenne nur Geld. Und da die Basis abzuchecken und zu sagen, okay, zeig mir das bitte. Zahlen, Daten, Fakten. Warum das? Warum dieses Keyword und nicht dieses Keyword? Aber Sekunde, hier ist ein Wettbewerb, da ist eine ganz große Zahl. Wieso schreiben wir trotzdem dafür? Ist es überhaupt realistisch? Da einfach wirklich auf den Zahn zu fühlen und ein weiteres White Sheep SEO zu finden. ja, da wirklich auch beharrlich sein. Und ein anderer Punkt, den ich auch ganz oft in Frage stelle, und da mache ich mir in der SEO-Welt sicherlich keine Freunde, ist, muss es wirklich ein Abo sein? Weil aus meiner Sicht muss es das nicht. Und je nach Thema, je nach Wettbewerb reichen ganz oft ein, zwei, vielleicht drei Texte und es funktioniert über Jahre. Haben wir schon so oft gemacht. Aber ich möchte auch da nochmal betonen, je nach Thema, ne? Wenn der Wettbewerb größer ist, dann muss man das vielleicht anders angehen. Vielleicht sind mehr Texte notwendig. Vielleicht ist es auch tatsächlich notwendig, regelmäßig Texte zu schreiben. Aber per se von vornherein auf ein Abo zu gehen, halte ich persönlich, und die Schelte stecke ich auch ein, die ich dann bekommen werde, halte ich persönlich nicht für sinnvoll.
Cooler Tipp. Also vielen Dank, liebe Nina. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich als Interessent wirklich traut zu fragen, auch kritisch nachzufragen. Und wenn man merkt, da ist ein Anbieter, der fängt dann an rumzueiern oder der kann einem nicht so richtig erklären, warum ist eigentlich eine Analyse am Anfang wichtig, dann sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß, ihr macht es super. Ich habe mit euch auch schon zusammengearbeitet und finde das immer großartig, wie ihr wirklich so den ich sag mal, die Startlinie aufzieht und sagt, hier ist die Startlinie, mit den Voraussetzungen fangen wir jetzt an, und dann zeigt ihr auch schon das Ziel auf, wo soll es hingehen. Also ich finde das großartig, was ihr macht. Ich verlinke natürlich die Kontaktdaten zu Kirschwerk in den Shownotes. Also alle, die da jetzt mit Nina oder ihrem Team da Kontakt aufnehmen möchten, die dürfen das sehr gern tun. Danke dir sehr für deine Zeit, Nina, für das Gespräch. Ich fand es ganz wunderbar, mich mit dir auszutauschen. Und ja, hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer hier was raus mitnehmen konnten.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern, das Herzkino läuft.
Genau.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich finde es ja verboten gut, dass du zugehört hast, und danke dir sehr dafür. Wenn du jetzt ein konkretes Textproblem hast und das gemeinsam mit mir lösen willst, dann vereinbare direkt ein kostenloses Komplizengespräch. Klicke dafür einfach auf den Link in den Shownotes und such dir einen passenden Termin in meinem Kalender aus. Dann stecken wir die Köpfe zusammen und schauen, wie ich dir helfen kann. Versprochen. Bis zur nächsten Folge. Grüß dich, deine Textkomplizin.